Und seitdem sie im Ruhestand ist, denkt sie, ach, wieso fand ich dieses Öl immer so doof? War plötzlich kam sie mit dem Duft der Rosengeranie gut klar. Und das ist einfach absolut spannend. Wäre auch denkbar, dass das sozusagen während der Arbeit doof ist und im Urlaub dann doch besser ist oder wie auch immer. Also die Geranie gibt da so einen kleinen Indikator, wie es um diese Thematik mich um andere kümmern oder mich selber kümmern steht.
Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem Hunsrück, aus dem April-Hunsrück, kann man sagen. Und ja, Buchautorin, Podcasterin, Aroma-Expertin, im Moment Buchhalterin, Online-Shop-Packerin. Also ich bin im Moment die eierlegende Wollmilchsau in unserer kleinen Firma.
Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann, auch Autorin seit 1998, als mein erstes Fachbuch rauskam und seitdem viele Bücher mehr, auch eins über Irland, wo ich seit jetzt fast 24 Jahren wohne. Und im Moment genießen mal so ein paar Stunden Sonne, weil wir haben den Rekordregen seit Juli, regnet es eigentlich nonstop.
Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
Heute kannst du uns über die Schultern hören bei einem Thema, was offensichtlich sehr viele Menschen plagt und was ganz viel mit dem Frühling und Frühjahr zu tun hat und mit ein paar ganz bestimmten Ölen. Das heißt, eigentlich ist unsere gesamte Sendung heute so ein riesiger, großer Extra-Tipp. Wir werden uns jetzt mal da durchhangeln, auch so anhand von Fragen, die uns gestellt werden oder auch von Familienangehörigen, die entsprechende Frühjahrsproblematik haben. Aber jetzt schauen wir uns erstmal ein schönes Feedback an, in dem auch schon ein paar Fragen drin sind, die wir auch dann gleich mit beantworten möchten.
Ja, genau. Ich lese jetzt einmal vor. Hallo ihr beiden. Ich habe vor vielen Jahren eine Ausbildung bei Gisela Blaser gemacht. Viele Weiterbildungstage und Workshops zur Aromatherapie und wir wenden Aromapflege bei der Bekleidung schwer kranker und sterbender Kinder an. Ich arbeite in einem Kinderpalliativteam und bekleide auch Familien im Krankenhaus unserer Kinderklinik. Privat interessiere ich mich auch sehr, habe viele Bücher und jetzt neu Aromatherapie für Frauen, das Buch für die Haut und gesund im Mund. Für die Klinik haben wir das Buch für die Kinder jetzt neu bekommen und die Aromatherapie für die Pflege ist bestellt. Auch der Ratgeber für die onkologischen Erkrankungen. Da bin ich sehr gespannt auf den Kinderteil. Mein Partner hatte schlechte Erfahrungen mit Lavendel. Seine erste Frau hatte mal ein Bad genommen mit Lavendel. Keine Ahnung, in welcher Form. Jedenfalls reagierte er mit Übelkeit und Atemnot. Und wenn ich heute in einer Mischung Lavendel drin habe, wird ihm übel. Seit ich das weiß, bin ich sehr zurückhaltend mit Lavendel und benutze es nur in Notfällen. Was wäre guter Ersatz? Ist es die Bergamottminze oder müsste man eher nach der jeweiligen Wirkung, die es haben soll, schauen? Kennt ihr solche Reaktionen auf Lavendel?
Ja!
Obwohl er so eine Vorsicht, Abneigung gegen ätherische Öle hat, konnte er mein Angebot annehmen, auf einen Stich oder Biss, der sich gerötet, entzündet hatte, ein Öl aufzutragen. Ich habe Manuka, Lorbeer und Nelkenknospe, je einen Tropfen mit 5 Milliliter Jojobaöl gemischt. Die Rötung ist schnell zurückgegangen und er hatte noch so eine Stelle, wo er es benutzt hat und es hat super gewirkt. Ich habe mich sehr über seine Erfahrung gefreut. Liebe Grüße aus Thüringen.
Ja, also Lavendel hat manchmal wirklich eigenartige, sagen wir mal, Nebenwirkungen. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, das Öl, was unerledigte Dinge bei vielen Menschen sozusagen hochkommen lässt. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass sie auch nicht schlafen können. Aber jetzt ganz physisch ist es auch ein Öl, das je nach, also erst muss man mal gucken, haben die Leute wirklich Lavendel verwendet und nicht irgendein Speiklavendel oder irgendwas anderes. Und sogar Schopflavendel, ob es wirklich der echte Lavendel war. Und dann eben, es ist je nachdem ziemlich viel Linalool drin. Und Linalool kann mit Sauerstoff reagieren und dann bei empfindlichen Menschen, natürlich kann man das nicht definieren, wer ist wie empfindlich, kann es auch tatsächlich allerlei sehr unangenehme, also eher auf der Haut Wirkungen auslösen, also Übelkeit eher jetzt nicht so. Aber ja, wer weiß, was sie da benutzt hatte. Und wenn man dann einmal so komisch reagiert, ist die Gefahr riesengroß, dass das ein ganz negativer Riechanker ist, dass der Duft dann für immer, also das ist dann auch nicht mit unserem Großhirn zu umgehen, das ist dann für immer durch unser limbisches System sozusagen absolut geblockt.
Ja, und man weiß ja auch gar nicht, wir wissen ja jetzt quasi nur das, was wir schwarz auf weiß lesen, aber da können zwischenmenschliche Dinge natürlich auch eine Rolle spielen, vielleicht auch die Erinnerung an diese Partnerschaft, die das heute nochmal zusätzlich triggert. Das sind ja ganz, ganz viele Faktoren, die sich eben da im limbischen System abspielen. Und dazu haben wir ja unsere Spezialistin eben immer, die Christine Lamontaine, die uns auch ganz viel beigebracht hat. Und wir schauen natürlich mittlerweile auch ganz anders auf die Dinge, auch in unseren Seminaren, wenn wir unsere oder wenn die Seminarteilnehmer unsere Duftpakete auspacken, also ihre Arbeitsmaterialien, die wir ihnen zuschicken, dann fragen wir heute auch ganz anders nach. Wir fragen gar nicht, ja, was denkst du denn, was ist denn das für ein Duft? Ja, also wir machen keine Ratespiele, sondern wir versuchen tatsächlich, die Menschen mal so ins Gefühl zu bringen. Und das ist etwas, was wir arg bemerken, dass es vielen Menschen extrem schwerfällt, ins Gefühl zu gehen, sondern sie versuchen alle, die allermeisten, ich würde sagen 80-90%, versuchen, den Duft zu erklären. Wenn wir sagen, wir möchten nicht wissen, was es ist, versuchen sie, den Duft zu erklären, aber sie kommen nicht von diesem Neokortex-Gehirn weg ins limbische System auf die Gefühlsebene. Da muss man sie immer wieder dran erinnern, geh mal auf die Gefühlsebene, versuch mal zu spüren, was macht das mit dir. Und dann haben wir plötzlich so, ich würde so sagen, das ist wie so bei einer Torte, dann kommen wir quasi an den leckeren Innenteil. Ja. Vorher ist es eben nur draußen die Glasur, so außenrum, und dann geht es ein bisschen tiefer in die Erklärung, aber den leckeren Nougatkern, den kriegst du erst, wenn du die Menschen mehr drauf stößt und sagst, komm, iss mal weiter, guck mal, was passiert da innen drin noch? Was ist da noch?
Oder es wird gewertet. Es wird gesagt, mag ich gar nicht. Oder, oh, toll, oder so. Ja. Auch die Wertung sollte man so ein bisschen weglassen, weil die verschließt einem dieses wahre Empfinden des Duftes, der Reaktion des Duftes. Es ist völlig normal und üblich, und so sind wir sozialisiert worden. Ich bin und war genauso, aber einfach mal so als Hinweis, ne? So ein Duft einfach auch mal ganz völlig ohne Wertung wahrnehmen. Und wenn der erste Impuls natürlich ist, was ist das denn? Aber gleich weitermachen und oh, was spüre ich dann wo?
Genau, der Ort, also auch wirklich mal in sich, dann wird man auch manchmal so groß angeguckt, so wie wo? In der Nase, ich rieche das doch. Nee, aber macht es was? Macht es ein Gefühl irgendwo? Spürst du plötzlich ein Kribbeln im Bauch oder wird dein Herzschlag schneller oder wirst du nervös oder so? Also wirklich mal so das zu lokalisieren auch, weil das kann auch ein deutlicher Hinweis dafür sein, was der Duft da so triggert an der Stelle. Und ich empfehle, wenn man schon mehrere Düfte zu Hause hat, sich die mal in eine Box zu machen, ohne dass man sieht, was drin ist. Und eine Flasche raus, das sind gute Übungen, finde ich, um dieses ins Gefühl gehen zu können, zu üben. Einfach eins rauszuziehen und mal dran zu schnuppern, ohne dass ich auf die Flasche drauf gucke. Weil es ist ja nicht wichtig, wie das Öl heißt, sondern es ist ja wichtig, was sagt meine Nase oder meine Emotion dazu. Und solche Übungen hin und wieder mal zu machen, um rauszufinden oder selbst rauszufinden, geht das bei mir auch? Und es geht bei fast allen Menschen eigentlich. Ich habe es noch nie erlebt, wenn man es öfters geübt hat. Man muss es wirklich üben, wenn man sehr kopflastig ist. Aber dann kann es eine sehr, sehr schöne oder auch eine sehr spannende Erfahrung sein.
Ja, bei manchen Menschen fließen ja dann zum Beispiel gleich die Tränen, also Freudentränen oder oder Traurigkeitstränen. Aber interessanterweise habe ich es noch nicht erlebt, dass das dann so quasi Verzweiflungstränen sind, sondern die Leute sind da manchmal über sich selber schockiert. Wie? Wieso laufen mir jetzt die Tränen hier? Ne? Das ist ein ganz, ganz eigenartiger Zustand. Mm. Und ja, das kann einfach so ein Hinweis von tief drinnen vom limbischen System sein. Damit gehe ich jetzt wie auch immer in Kommunikation, angenehm oder unangenehm. Und das ist auch noch der Hinweis zu dieser Frage, was wären in Anführungsstrichen Ersatzöle vom Lavendel? Soll ich nach der Wirkung schauen? Nicht unbedingt. Also ich würde tatsächlich dann nach der Nase gehen. Klar, kann man erstmal vom Kopf her überlegen, welche sind ein bisschen ähnlich wie Lavendel. Und ja, die Bergamottminze und auch das Petit Grain von der Bergamotte und die Bergamotte selber. Und was haben wir noch? Die sind alle ein bisschen ähnlich. Aber letztendlich sollte dann tatsächlich die Nase entscheiden.
Sagen wir mal so, wenn man sagen würde, ich würde den Lavendel verwenden, weil ich mich gerade am Bügeleisen verbrannt habe oder weil mich eine Mücke gestochen hat, dann würde ich die Bergamottminze schon so als sehr nah kommendes ätherisches Öl sehen. Aber wenn es darum geht, ich möchte so eine Wirkung, wie der Lavendel beschrieben wird in den Büchern, gerade so auf der emotionalen Ebene, dann gibt es wesentlich mehr. Da könnte man auch mal zum Beispiel den Pfeffer, den Sichuan-Pfeffer nehmen, der für mich ja der Lavendel unter den Pfeffern ist. Stimmt. Oder auch das, oder der Lavendel unter den Teebäumen, Rosalina, oder Koriander, Koriander, Monade, Majoran, Hohblätter. Das wären so Öle, die man tatsächlich dann mal testet, um vielleicht zu schauen, komme ich damit besser klar, gerade wenn es um Emotionen, um Schlaf, um Beruhigung geht, als mit dem Lavendel. Wir haben ja allerdings so eine alternative Tabelle gemacht für unser Buch Aromatherapie für Kopf und Seele. Die kann man sich mit dem QR-Code, der im Buch drin ist, runterladen, kostenlos auf unserer Seite. Und einige haben uns deswegen auch schon gefragt, das ist aber eine komische Alternativtabelle. Das entspricht ja gar nicht so den Fachbüchern. Nee, stimmt. Wir haben die eher so gemacht auf der duftkommunikativen Ebene. So eher nach dem Duftkreismodell nach Christine Lamontin und Martin Henglein. Also es ist wirklich ein anderer Ansatz mit dieser Tabelle.
Ja, es gibt so, so viele Ansätze und der chemisch-wissenschaftliche, inhaltsstoffeorientierte Ansatz ist halt nur einer von vielen. Und wer diese Kurse von Christine Lamontin noch nicht mitgekriegt hat, dem kann ich es auch nicht verübeln, dass er das seltsam findet. Es ist manchmal wirklich spooky, wie wir hier sagen. Es ist manchmal wirklich sehr, sehr eigentümlich, was dabei rauskommt, wie die Menschen reagieren. Auch untereinander sind die dann manchmal völlig geblättet, was da abgeht. Also ein nicht benannter Duft, der wirklich auf die Emotionen, auf das limbische System wirken darf, der ist eben ja nochmal so eine ganz, ganz eigene Kategorie. Und da hat Christine natürlich jetzt unglaublich viele Erfahrungen gesammelt und kann da auch entsprechend auch Fragen stellen und entsprechend vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen, wenn sie das Gefühl hat, das ist bei der Person okay oder sie fragt die Person. Und das ist wirklich so eine ganz eigene Duftebene.
Wir verlinken das auch nochmal. Wer den Kurs nochmal machen möchte, 3 Tage, ist ein Einführungskurs, aber der ist schon mal sensationell, um selbst zu erleben und schon mit kleinen Übungen zu arbeiten. Da verlinken wir euch den Kurs nochmal in den Shownotes. Und vielleicht noch abschließend an der Stelle, Christines Arbeit oder auch wir arbeiten nicht mit den Ölen, die triggern und die ein besonders schlechtes Gefühl machen, sondern genau andersherum. Wir versuchen immer einen Wohlfühlduft zu finden, der quasi nach dem salutogenesischen Prinzip eine Krücke ist, eine Stütze ist, um unangenehme Dinge vielleicht in der Zukunft besser bewältigen zu können. Aber nicht dieses Triggern, da braucht man wirklich therapeutische Erfahrung, gerade wenn Menschen vielleicht wirklich emotional in einem ganz tiefen Sumpf stecken. Da sollte man nicht mit hausieren und nicht experimentieren, weil wir haben schon erlebt, dass Düfte wirklich extreme Emotionen auslösen. Und da braucht jemand auch Erfahrung, um das wieder auflösen zu können.
Vor allem, wenn es online gemacht wird, das ist dann auch nochmal. Und da ist Christine aber richtig erstaunt. Sie hat es ja zuerst gar nicht machen wollen. Und jetzt ist sie wirklich erstaunt, wie sensationell das funktioniert. Also sie ist wirklich sehr, sehr angetan, dass da so quasi ganz neue Möglichkeiten entstanden sind, die man bei Live gar nicht machen kann. Vielleicht ist es auch so dieser geschützte Raum, dass man das zu Hause auf seinem Sofa machen kann oder an seinem eigenen Schreibtisch. Gibt einfach nochmal so eine ganz andere Dimension in diese Thematik rein. Also es ist wirklich spannend, was da in den letzten paar Jahren alles so entstanden ist. Wollte ich gerade sagen. Oh. Oh. Das große Thema jetzt im Moment. Es plagt viele und uns hier mit unserem fast Dauergrauwetter. Da ist es noch anstrengender, dass Menschen einfach nicht nur die normale Frühjahrsmüdigkeit haben, zu der manche Leute einfach neigen. Wir kommen gleich auf die Mikronährstoffe. Man geht halt auch oft aus dem Winter hinaus und hat einen Mangel an Mikronährstoffen. Und zweitens kommt bei vielen noch die ein oder andere schwere virale Erkrankung dazu. Ist eigentlich auch völlig normal im Winter. Also das ist sozusagen jetzt nicht ein neuzeitliches Phänomen. Viele Menschen haben oft in dem Winter einfach einen ganz schweren viralen Infekt. Und wir müssen einfach, wie so oft bei Krankheiten erwähnen, gerade eine Virusinfektion, die braucht Zeit. Also wir müssen unseren Körper und dann auch unsere Seele da wirklich ein bisschen verständnisvoll, mit Verständnis umgeben, damit der Körper sich von all dem, was die Viren angerichtet haben, und die können verdammt viel anrichten, verschiedenste Viren, das kann ein halbes Jahr oder noch länger dauern. Und das ist das berühmte postvirale Syndrom. Das habe ich nach dem Pfeifferschen Drüsenfieber als Jugendliche gehabt. Das hat bei mir eigentlich sogar Jahre gedauert, weil bei mir kam dann noch viel so Problematik in der Familie dazu, Scheidung der Eltern und hundsschlechte Ernährung und dann Studien anfangen und alles neu und was wie eine Wohnung suchen und all so diese Sachen. Und dann natürlich als Studentin, so auf gesunde Ernährung war dann auch mal wieder kein Thema. Also ich denke, ich habe 3-4 Jahre letztendlich an so einem Dauerzustand gelitten.
Ich erinnere mich, meine Tochter hatte das mitten im Abitur.
Oh.
Und die lag manchmal wirklich ganz ad hoc mit dem Kopf auf ihren Unterlagen auf dem Schreibtisch, ist einfach eingeschlafen.
Och je.
Konnte das, also dass die das Abitur wirklich noch so gut geschafft hat, wie sie es am Ende geschafft hat. Die war richtig wochenlang, monatelang richtig beeinträchtigt, so mit 18 Jahren. Da kennst du dein Kind nicht mehr. Also so. Und heute spricht man ja ganz schnell schon von Long-Covid. Da habe ich auch eine Ärztin dazu vor kurzem angehört, die gesagt hat, dass es leider so ist, dass man schon anfängt, den Patienten das nach 3-4 Wochen nach der Infektion schon zu sagen, sie haben Long-Covid.
Okay.
Und die davor auch eindringlich warnt. Ohne dass man, also natürlich muss man das ernst nehmen und das ist wirklich eine ernstzunehmende Sache, aber man sollte eben auch nicht mit solchen Begriffen Menschen auch verunsichern, sondern sie erstmal stärken und vielleicht sagen, du pass mal auf, du hast gerade einen schweren viralen Infekt hinter dir, gib deinem Körper Zeit, ernähr dich gesund, trink ausreichend, vielleicht muss man mal, wie wir es eben schon angesprochen haben, auch den Mikronährstatus mal kontrollieren. Das machen meistens die Hausärzte nicht. Ich hatte dann letztens auch mal eine Kundin im Geschäft, der ging es ganz schlecht und ich habe dann gesagt, wurde mal nach den Mikronährstoffen oder nach dem Blut geschaut, dann sagt, ja, mein großes Blutbild ist in Ordnung. Dann muss ich mittlerweile ziemlich schmunzeln, weil so ein großes Blutbild ist eigentlich nichts. Also das ist das, was die Kasse bezahlt. Das bringt dem Arzt so einen groben Überblick. Das ist wie, wenn man ein Sieb hat und möchte ganz groben Kies rausfiltern, aber der feine Sieb und der Sand fällt durch und das sieht man nicht mehr im Sieb am Ende. Man muss tatsächlich die Ärzte darauf ansprechen und man muss unter Umständen sich einen Mediziner suchen, der sich mit Orthomolekularmedizin auskennt, um da gut beraten zu sein. Aber vor allen Dingen, finde ich, muss man muss man den Menschen auch sagen, es dauert. Also es darf auch dauern, das ist normal, und denen nicht Angst machen. Sie haben jetzt eine schlimme Long-Covid-Erkrankung und das wird nie wieder weggehen und sie sind jetzt jahrelang beeinträchtigt und dauermüde.
Naja, weil die Psyche, die klappt dann auch richtig gehend zusammen und dann wird die ganze Sache noch schlimmer. Also ich finde es halt wirklich tragisch, weil wir müssten wirklich das Recht haben, und wenn wir schon so in die Krankenkassen einzahlen, ich ja nicht, aber andere schon, müsste man wirklich das Recht haben, dass ein Orthomolekularmediziner einfach mal wirklich drauf schaut. Und das ist nicht teuer, ich weiß. Aber wenn sich dann eine schwere Krankheit entwickelt, dann wird eher mal irgend so was Hightech-mäßiges bezahlt. Und es wäre halt wirklich schön, wenn das jeder so, ja, wenn es halt finanziell irgendwie drin ist, für sich mal machen würde. Ich habe es vor vielen Jahren, ich glaube 2016, mal machen lassen. Und es war nicht billig, hat ein paar hundert Euro gekostet. Aber da wusste ich einfach, hatte ich einen ganz guten Status. Und ich denke, ich müsste es auch jetzt bald mal wieder machen, um einfach dann auch zu gucken, wie entwickelt sich was, weil das ist ja auch eine Form der Vorsorge, der Prophylaxe, dass man vielleicht jetzt anhand von zwei ähnlich gemachten Bildern sehen kann, oh, da ist aber irgendwas, das sieht jetzt nicht so ganz toll aus. Da muss man jetzt mal ein bisschen näher hinschauen und vielleicht sogar noch einen Test machen. Aber wie gesagt, es gibt nicht viele Orthomolekularmediziner. Man muss sie wirklich aktiv suchen. Und es gibt leider dann Kollegen von denen, die das verächtlich machen, die dann sagen, ich halte nichts davon. Und das finde ich halt, ich finde es widerlich, ganz ehrlich. Wir sind doch keine standardisierten, ideal lebenden Menschen, die das perfekte Leben haben, die nie einen Stress haben, die perfekt sich bewegen, die jeden Tag mindestens 5 Portionen Grünzeug essen, die so gut wie nie Pommes frites und was ähnliches essen und so gut wie nie irgendwelche Sachen, die voller Zusatzstoffe sind. Wer ist denn so? Also ich bin sehr ernährungsbewusst und ich esse auch oft genug Schrott. Es gibt nicht den perfekten Menschen. Und jemand, der eben eher tendenziell fast immer so in die ungesunde Richtung lebt, der hat Defizite. Das ist völlig klar, weil wir haben ja auch die Nährstoffräuber. Das heißt, bestimmte Verhaltensweisen wie zu viel süßes Essen klaut zum Beispiel ganz viel Vitamin B. Und es kann sein, wenn man so eine Fatigue hat, dass einem zum Beispiel B6 total fehlt. Oder dass man einfach, wenn man nie was Frisches isst, dass man halt einen akuten Mangel an Vitamin C hat, an Ascorbinsäure. Und da nützt dann die Ascorbinsäure, das Strudeltablettchen vom Discounter, nützt dann nichts. Da muss man wirklich eine ganz hochkarätige Ascorbinsäure nehmen. Das ist bei den Vitaminen und bei diesen Mikronährstoffen ist das ganz ähnlich. Natürlich kann ich jetzt ein 1,50 Euro, sagen wir mal, Vanillepudding im Becher, im Plastikbecher kaufen. Der darf sich auch Vanillepudding nennen. Aber es kann sein, dass ein Vanillepudding mit einer frisch gemolkenen Milch von der Bio-Kuh, mit einer echten Vanille und keiner synthetischen und von der Oma gerührt, dann halt doch sehr viel mehr geschmacklichen und auch emotionalen Nährwert hat. Das heißt, so ist es bei den Vitaminen auch. Die Firmen haben da unterschiedliche Möglichkeiten der Chelatbindung, also der sozusagen, wie diese Stoffe an andere Stoffe gebunden sein können. Und da gibt es einfach ganz unterschiedliche Varianten. Das heißt, das würde einem so ein Orthomolekularmediziner auch sagen und empfehlen.
Ja, wir haben es ja eben eigentlich schon festgestellt. Die meisten Menschen lassen sich so ein Blutbild ja wirklich erst machen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Ja.
Also wenn sie sich ganz schlecht fühlen und kein Mediziner irgendwie mehr, also kein konventioneller Mediziner mehr Rat weiß. Und dann sucht man sich ja oft die Alternativen, in Anführungsstriche, die einem am Ende doch irgendwie noch helfen können oder noch irgendeinen Zauberspruch und Mittel auf den Weg bringen. Aber es wäre wirklich gut, wenn sich Menschen, auch wenn sie sich gesund fühlen oder fit fühlen, sich so einen Spiegel mal machen, um einfach zu schauen, wie ist der Ist-Stand. Und du hast es eben schon erwähnt, man kann anhand dieser ganz, ganz feinen, dieses ganz, ganz fein justierten Blutbildes auch Tendenzen entdecken, zum Beispiel in Richtung Diabetes, die man im normalen Blutbild nie sehen würde. Das sind so spezielle Werte, die einfach so nicht mitgeschaut werden. Auch diese Entzündungswerte, die für den Darm mitverantwortlich sind, die werden im normalen Blutbild nicht mitgeschaut. Und gerade auch der Darm spielt einfach eine riesen Rolle, auch bei dem Fatigue-Syndrom, also bei der chronischen Müdigkeit. Wie viele Menschen haben am Ende der Odyssee, stellt sich heraus, dass das Darmmikrobiom wortwörtlich im Arsch ist. Ja, also wo man sagt, meine Güte, da ist ja echt nichts mehr im Lote. Und da kann man eben auch ganz viel schon über die Ernährung machen. Und da gibt es auch tolle Produkte mittlerweile von ganz unterschiedlichen Firmen, die da tolle Sachen anbieten, um sich, die eine Firma zum Beispiel, da weiß ich, da gibt es extra schon die Bakterien, die gerade bei Menschen, die gestresst sind, wo man weiß aus jahrelanger Erfahrung, das Mikrobiom im Darm ist beim Stress, sieht so und so aus. Und da müssen wir dran und da muss das und das zugeführt werden. Und das ist auch völlig seriös, wie ich finde. Und wir haben heute kaum noch die Möglichkeit, über unsere normale Ernährung uns ausreichend mit all dem zu versorgen, was wir verlieren im Laufe unseres Lebens. Das ist so. Und gerade nach einem Winter, wenig Bewegung, viel ungesunde Sachen gegessen, die dunkle Jahreszeit, all das raubt sowieso Mikronährstoffe zusätzlich. Und dann fühlen wir uns gerade im Frühjahr schlapp und müde und denken uns so, ja, jetzt geht aber eigentlich jetzt alles wieder erst richtig los und ich kann nicht. Ich bin nicht leistungsfähig, kann mich nicht konzentrieren. Und also wir können eben mit den ätherischen Ölen keine Wundermittel euch an die Hand geben. Wir können aber euch gleich, und das werden wir auch machen, Tipps und Anregungen geben, was kann man bei den jeweiligen Symptomen unterstützend anwenden. Aber wir müssen immer das große Ganze, nämlich den Menschen, komplett anschauen und hier sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung, weil der normale Mediziner hat weniger Ahnung von diesen Mikronährstoffen. Die werden maximal angesprochen im Studium und das weiß ich von einem Arzt, wenn es darum geht, was haben die für oder in welche Stoffwechselprozesse greifen die ein. Aber die werden nicht explizit ausgebildet in dem, was braucht der Mensch, was ist ein Sollwert, wie viel muss zugeführt werden. Und gerade in der heutigen Zeit, die müssen sich da selbst nach ihrer Standardausbildung drum kümmern, um das zu erlernen. Und es gibt Gott sei Dank immer mehr Ärzte, die das auch so wahrnehmen und eine Notwendigkeit sehen, aber immer noch viel zu wenige, um ausreichend Termine vergeben zu können. Also ich habe jetzt von einem gelesen, der hat fast ein Jahr Wartezeit. Also
ach du je.
Echt schwierig und dazu ist es eine Privatleistung, die sich dann auch wiederum vielleicht manche Menschen nicht leisten können wollen, wie auch immer. Die Kasse übernimmt davon leider zu wenig. Aber vielleicht nur ein kleiner Tipp am Rande. Ich bin seit 2 Jahren bei einem tollen Endokrinologen in Behandlung und die Endokrinologen haben oft zumindest die Möglichkeit, über die Kasse zumindest Vitamin D und Vitamin B und bestimmte Hormone, gerade bei Frauen, abzurufen oder abzurechnen und die machen das dann oft auch so mal mit. Und wenn dann da schon Defizite zu sehen sind, dann können die auch noch mal tiefer gucken und dann wird es auch von der Kasse meistens übernommen. Aber das wäre vielleicht auch noch mal eine Idee. Aber selbst bei meinem Endokrinologen warte ich mittlerweile ein halbes Jahr
auf einen Termin. Furchtbar. Ja. Wenn man selber bezahlt, das habe ich ja kürzlich in Deutschland auch erlebt, bei einem Facharzt, dann kriegt man sofort einen Termin, wenn man sagt, ich zahle bar. Und das war halt meine Entscheidung vor über 20 Jahren zu sagen, nö, ich zahle da nichts mehr ein. Und wenn ich meine, etwas zu brauchen, dann wird das Cash bezahlt. Und damit bin ich zumindest bislang super gefahren und habe auch das Geld, was ich quasi ausgegeben hätte, für die Krankenkasse habe ich ja nicht ausgegeben. Das habe ich schon gespart.
Ja, also, das ist vernünftig dann auch.
Ja, genau. Also sollte es mal irgendeinen super Knall geben, dann gehe ich natürlich an die eigene Krankenkasse sozusagen. Keine Sparbüchse, sondern eine Krankheitsbüchse. Ich hoffe, dass ich sie so schnell nicht brauchen werde. Und ja, also dass dieses sich selber das Gönnen, finde ich halt gerade im Bereich der Gesundheit viel wichtiger, anstatt jetzt die siebte Ledertasche und den 75. Lippenstift und was weiß ich was zu kaufen, dass man einfach sagt, ich gönne mir das oder ich mache tatsächlich eine Sparbüchse, wo ich sage, eigentlich hätte ich jetzt gern eine Zeitschrift und einen Lippenstift und ein paar Schuhe und eine Handtasche gekauft und dass ich das nicht mache und diesen Betrag tatsächlich zurücklege und dann irgendwann mir, keine Ahnung, eine tolle Massage gönne oder eben so eine automolekulare Untersuchung oder was auch immer.
Das ist Luxus, das ist für mich, das ist mein Luxus, dass ich sage, das ist es mir wert, dafür verzichte ich vielleicht, ohne dass es ein Verzicht für mich ist, auf andere Dinge. Also das ist ja, da muss jeder irgendwie gucken. Janne, was ich besonders tragisch finde, ist ja auch, dass Patienten, die dann tatsächlich so ein Fatigue-Syndrom diagnostiziert bekommen, wenn sie es denn diagnostiziert bekommen, kann das ja oft Jahre dauern, weil gerade auch junge Menschen nimmt man da wohl auch weniger ernst, weil die können ja nicht müde sein, die sind doch noch jung, die stehen ja voll im Saft und die müssten doch, also die müssen sich doch konzentrieren können und die müssen doch noch was schaffen und was leisten können. Und dass nicht selten die Menschen mit Antidepressiva nach Hause geschickt werden, weil man sagt, okay, ja, sie haben wahrscheinlich da, stimmt was mit ihrer Psyche nicht, das kann ja so, also so kann es ja nicht sein. Und dann haben wir so einen richtigen Teufelskreis. Du hast eben die Mikronährstoffräuber angesprochen, Antidepressiva wiederum, rauben Vitamin B12, B2, Magnesium, Vitamin D und außerdem DHA, EPA, also die ganzen Omega-3-Fettsäuren werden dadurch beeinträchtigt. Also das ist ja dann ein richtiger Teufelskreis. Das, was wichtig ist, wird dann quasi noch mehr geschrumpft durch ein Medikament, was verabreicht wird und von dem man zudem auch gar nicht so leicht wegkommt. Also auch da wirklich die Augen aufhalten und klar, es gibt Menschen, die benötigen solche Medikamente und das möchten wir auch gar nicht absprechen. Aber wenn ihr selbst ein ungutes Gefühl dabei habt und eher das Gefühl habt, das ist keine Depression, sondern das fühlt sich irgendwie ganz anders an, geht der Sache wirklich nach, bleibt am Ball, lasst euch da auch nicht abspeisen. Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass man immer dafür kämpfen muss, dass man ernst genommen wird.
Ja, das ist, denke ich, ganz wichtig. Ja, genau, du hast diese Omega-3s angesprochen. Da haben wir ja eigentlich alle einen Mangel. Und da müssen wir uns also auch den entsprechenden Test machen. Da können wir den haben wir ja schon oft verlinkt, können wir wieder verlinken, dass man diesen Heimtest einfach mal macht. Der kostet auch nicht die Welt. Und dass man da zumindest mal diesen Status eines sehr, sehr relevanten Nährstoffs sieht. Und da können wir versprechen, da haben 99% unserer Zuhörer haben da einen Mangel. Das ist halt nun mal so durch unsere Ernährung. Früher haben die Kühe zum Beispiel, die haben noch Omega-3-Gräser fressen dürfen. Also Gräser, die im Samen standen und Heilkräuter, die mit Samen. Und hatten dann analog in Käse, Milch, Joghurt und so weiter dann auch noch ein bisschen Omega-3 drin. Das ist ja, das entfällt ja heute alles. Und
das ja, wird die immer essen Sojaschrot.
Ja, genau. Ja, genau. Es wird sowas von abgestritten. Also ja. auch es gibt auch immer wieder so Schlagzeilen, oh, der Apfel von heute hat genauso viel Vitamin C wie der Apfel von damals. Aber vielleicht fehlt dem Apfel irgendwas ganz Entscheidendes, was für uns wichtig ist. Man kann doch nicht immer an den 1, 2, 3 Haupt Leitinhaltsstoffen davon ausgehen, sondern oft sind das eben diese Mikronährstoffe, die einfach nicht mehr vorhanden sind. Und da werden eben sogar die Ärzte nicht ernst genommen, die da natürlich auch tolle Erfahrungen haben. Die machen diese Blutbilder und helfen den Leuten und den Leuten geht es plötzlich super gut und ja, haben die jetzt, ist das ein Placebo-Effekt, weil sie jetzt irgendwelche Vitamine oder andere Mikronährstoffe nehmen? Nein, die hatten da einen Mangel und der Mangel wurde behoben, verhältnismäßig preiswert im Vergleich zu irgendwelchen bombastischen Medikamenten. Und das heißt, diese Chance muss man sich auch geben, dass man da mal ein paar Wochen Geduld hat, so eine Kur mit irgendeinem festgestellten, wahrscheinlich mangelnden Nährstoff oder einer Gruppe, vielleicht dann auch mal wirklich versuchen, 4, 5 Wochen auf zuckrige Sachen zu verzichten. Ja. Also bei mir zeigt sich ja der Zucker, so gerne ich ihn ja esse in Form von leckerer Schokolade, der zeigt sich ja bei mir fast postwendend, zum Beispiel in meinem wehen Knie. Also das ist so verblüffend, wie schnell ich mittlerweile da die Antwort kriege, wenn ich den Schrott esse. Und ja, da ein bisschen drauf achten, vielleicht mal wirklich drauf verzichten, aber nicht so für immer verzichten, sich sagen, weil das ist schlecht für unsere Psyche. Wenn ich sage, ich werde es nie wieder Zucker essen, sondern dass man sich so einen Termin gibt. Ich werde bis dann und dann keinen Industriezucker mehr essen, vielleicht nur noch Bananen oder so. Und dann sieht man, huch, der Termin ist ja ziemlich schnell angekommen und plötzlich geht es mir besser. Oder eben auch nicht. Oder dito mit Schweinefleisch, was oft sehr belastet ist, oder Fleisch generell. Das heißt, da kann man einfach mal gucken, wo liegen meine Laster. Und auch so Transfette, wie in irgendwelchen frittierten Sachen oder so. Dass Weizen. Man mal wirklich, ja, und Weizen. Dass man mal versucht, auf ein paar Sachen eine Zeit lang, 3 bis 4 Wochen zu verzichten. Und dann einfach gucken, spüren, was geht ab, ne?
Das ist ja mein Aufreger schlechthin. Also ich, seit 1. April ist es ja in Deutschland offiziell erlaubt zu kiffen. Und wie viele Menschen sich darüber aufregen. Und wo ich mir dann so denke, Leute, Alkohol ist eine Droge. Aber die allerschlimmste Droge, die wird nie verboten werden, weil sie einfach mächtiges, finanziell mächtiges System dahinter steckt, und das ist Zucker. Zucker ist die größte Droge, die macht so viele Menschen krank, und Zucker macht abhängig. Also ich meine, das merke ich ja selbst. Die ersten 2-3 Tage, wo man auf Zucker verzichtet, da könnte man fast jemanden umbringen, oder?
Ja, die sind furchtbar.
Das ist ganz schlimm, du wirst ja aggro. Das ist richtiger Entzug, und dann kommen die ganzen sogenannten Volkskrankheiten dazu, wie Diabetes, Übergewicht, nicht alkoholische Fettleber, die unser Gesundheitssystem dermaßen finanziell belasten, und trotzdem spricht nie jemand darüber, dass Zucker eine Droge ist und abhängig macht. Nie. Das ist für mich der größte Aufreger, finde ich.
Ja, und die Langzeitschäden. Und da, genau, das hatte diese meine Orthomolekularmedizinerin sich mal angeschaut, weil in meiner Familie, also ich bin ja, wie gesagt, ein Süßschnabel, und in meiner Familie haben eigentlich alle älteren Verwandten Diabetes, väterlicher und mütterlicherseits leider. Das heißt, da ist die Prädisposition leider auch gegeben. Wahrscheinlich bin ich sozusagen auch nicht ohne Grund so ein Süßschnabel, weil das hängt halt oft auch so miteinander zusammen. Und da hat sie gesagt, da gibt es einen Test, den hat sie dann auch gemacht, wo man einfach schauen kann, wie hat dein Körper bislang diese Berge an Zucker verstoffwechselt. Und 2016 sah das auch noch ziemlich gut aus. Deswegen müsste ich es jetzt halt bald nochmal wieder machen, um zu gucken, weil man wird nicht jünger und vieles klappt dann sozusagen im System zusammen, dass man das einfach so ein bisschen, ja, im Auge behält. Aber man darf dann auch einfach gar nicht drüber nachdenken, das zahlt die Krankenkasse nicht, man muss es einfach machen. Das muss man sich wert sein.
Also ich finde es ja, je älter man wird, umso wichtiger, nicht mehr in den Spiegel zu schauen, sondern nach innen einen Spiegel zu richten, weil das, was wirklich altert und was uns das Leben im Alter auch schwer macht, das ist nicht das, was wir im Spiegel sehen. Das ist nicht die Falte um die Augen und die Falten an den Mundwinkeln oder die schlapprigen Oberarme oder die ausgehängten Ohrläppchen, sondern das ist wirklich in unserem Körper, und wir schauen uns das nicht an. Wir versuchen mit jeder Faltencreme für Augen, Lippen, Pobacke, Füße, alles Mögliche von außen schick zu halten, aber innen drin gehen wir oft sehr unpfleglich mit uns selbst auch rum. Früher hat man, also in Bezug auf Äußerlichkeiten, auch aufs Putzen und so, hat man ja früher so einen Spruch gehabt, außen hui, innen pfui. Also im Grunde genommen trifft das vermutlich viele Menschen, und zwar nicht in Bezug auf Hygiene, sondern auf Selbsthygiene, Selbstpflege, und die setzt irgendwie ganz anders da an, wo man früher noch hingeguckt hat, in jungen Jahren, finde ich.
Ja, aber was machen wir jetzt denn ganz konkret mit ätherischen Ölen?
Ja, genau, wir haben doch also ich empfehle ja immer, so einen Test mal zu machen, so einen Batterietest. Wenn man sich so vorstellt, man kann vielleicht einfach so ein Glas nehmen. Das volle Glas ist die Batterie, die ist geladen, die ist voll. Und wenn man sich das wirklich aufzeichnet, nicht nur drüber nachdenkt, weil ich glaube, es ist so wichtig, einfach mal aufzuzeichnen, mal ein Glas zu malen und sich zu überlegen, wie voll ist mein Energieglas? Und diese Übung mal zu machen, die empfehle ich immer gerne, weil man fängt dann an, auch nachzudenken, wenn man da einen Strich reinmacht. Bevor man den Strich macht, denkt man definitiv nach, wo stehe ich? Wo ist mein Glas? Wo ist der Füllstand? Und diesen Füllstand sich dann bewusst zu machen und zu überlegen, könnte der besser sein und wie kann ich den verbessern? Was brauche ich dafür? Und das kann man vielleicht auch mal mit ätherischen Ölen testen. Also gerade in der Duftkommunikation, die wir ja eingangs schon erwähnt haben, kann man das ziemlich gut mit Rosengeranie und Melisse testen. Du hast eben auch so ein schönes Beispiel von einer lieben Kollegin von uns genannt. Das kannst du gleich nochmal erzählen. Aber gerade so die Melisse und die Rosengeranie, wenn die ein sehr unangenehmes Gefühl bereiten, wenn man so das Gefühl hat, boah, nee, irgendwie mag ich die gerade nicht riechen, die, boah, meine Nase sagt nö, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass man vielleicht den Ladezustand der Batterie nochmal prüft, der eigenen, und schaut, wie kann ich den auffüllen. Das ist so aus der Duftkommunikation so die Erfahrung, weil gerade so die Rosengeranie, die steht ja so auch für die Seite geben und nehmen. Und wenn ich einfach immer nur gebe und mich aber gerade gesundheitlich selbst nicht so gut fühle, dann ist es an der Zeit, mal zu schauen, wie kriege ich das wieder gefüllt. Und dann kann man mal im Gegenzug den Rosmarin testen. Der Rosmarin steht nämlich auf der duftkommunikativen Ebene auf der Ich-Seite fürs Ego, die Selbstpflege, Selbstfürsorge, Nein sagen, sich um sich kümmern, stärken, auf allen Ebenen. Und wenn wir uns die Müdigkeit angucken, was ist es da? Ganz häufig hören wir den Rosmarin als Hydrolat, als ätherisches Öl, wie auch immer, wird der so als klares, wachmachendes Öl empfohlen, wenn wir uns extrem müde fühlen. Wir möchten aber auch nochmal erwähnen, dass Menschen mit Fatigue-Syndrom nicht mit all möglicher Gewalttätigkeit an sich herangehen und versuchen, immer wach zu sein und immer konzentrationsfähig zu sein und sich mit allen Mitteln irgendwie in die Höhe zu schießen, zu beamen, sondern sich auch die Ruhephasen gönnen müssen. Das gehört auch zur Regeneration dazu. Und dazu zählt dann auch, sich gedanklich auf diese Ebene zu begeben, ich komme jetzt runter, ich darf entspannen. Und dafür nehmen wir dann die entspannenden Öle.
Da wäre auch wieder die Geranie gut, mit ihren Estern. Ne? Die hört ja bei mir so in die Entspannungsbadewanne. Ja, das war eine liebe Kollegin, die als Krankenpflegerin in ihrem Berufsleben sozusagen die Geranie immer unmöglich fand. Und seitdem sie im Ruhestand ist, denkt sie, ach, wieso fand ich dieses Öl immer so doof? War plötzlich kam sie mit dem Duft der Rosengeranie gut klar. Und das ist einfach absolut spannend. Wäre auch denkbar, dass das sozusagen während der Arbeit doof ist und im Urlaub dann doch besser ist oder wie auch immer. Also die Geranie gibt da so einen kleinen Indikator, wie es um diese Thematik, mich um andere kümmern oder mich selber kümmern, steht. Und beim Rosmarin, den man jetzt so quasi rein von der wissenschaftlich orientierten und Inhaltsstoffe orientierten Aromatherapie und Aromapflege anguckt, der putscht eben. Ne? Den nennen wir ja auch gerne mal den Red Bull der Aromatherapie. Der vor allen Dingen das Rosmarinhydrolat kann Menschen fast zu sehr anheizen. Wir hatten das sogar mal bei der Destillation, die wir sogar aus technischen Gründen mussten wir die draußen auf einer Terrasse machen. Und da gab es vier Gruppen, vier verschiedene Destillen und verschiedene Kräuter. Und wir hatten eine schwangere Frau dabei, schon relativ weit schwanger. Die hat dann natürlich gesagt, ich destilliere beim Lavendel mit. Das mit dem Rosmarin muss man ein bisschen aufpassen in der Schwangerschaft. Aber klar, die hat ab und zu diesen Dampf, diese Dämpfe mitbekommen. Und als sie am zweiten Kurstag kam, sagte sie, sie hatte die ganze Nacht kein Auge aufgetan. So. Ihr Ungeborenes hat in ihrem Bauch die ganze Nacht Stepptanz gemacht.
Sie hat die Augen nicht zugetan.
Ja, genau, kein Auge zumachen. Ja, ja. Also das ist unglaublich, was Rosmarin machen kann. Das war meine früheste Hydrolaterfahrung, wo ich wirklich einen Schluck Rosmarin mal nehmen musste, weil ich so neben der Spur war. Da dachte ich, ja, mal testen, wenn Rosmarinöl gut ist, dann wird doch das Hydrolat ähnlich wirken, aber es wird bestimmt viel schwächer wirken. Also nehme ich einen ganzen Schluck. Und ich war den Rest des Tages nur am Hyperzittern. Also es war extrem. Also ich kenne das ja auch von zu viel Kaffee, dass ich dann schnell ins Zittern komme. Aber das war definitiv bei etwas zu viel Rosmarin. Auch bei einer Kursteilnehmerin, der ich wegen Nachtschicht und am Tag Kurs machen gesagt hatte, mach mal 1 bis 2 Sprühstöße auf deine Zunge. Sie hat dann 2 gemacht und hat dann auch so einen Tatterich gekriegt. Also Rosmarinhydrolat ist eine Aufputschbombe. Da bitte viel Respekt davor.
Ja, ja, wir haben gestern Duftpakete gepackt, meine ganz tolle neue Mitarbeiterin, die Cindy und ich. Und die Cindy hat so gesagt, dauernd gegähnt so, und so. Und ich habe Rosmarinhydrolat eh abgefüllt für die Seminare. Und habe ich gesagt, du, ich habe so ein kleines Medibecherchen gehabt und habe so einen guten Schluck, so gut 10 Milliliter reingemacht. Oh, oh. Gesagt, da nimm mal. Und die hat den auch munter runter getrunken. Und irgendwie so nach einer Stunde sagt sie, du, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe Parkinson. Sag ich, warum? Ich bin so zittrig. Ich habe so einen Tremor. Da habe ich gesagt, oh, könnte es das Rosmarin gewesen sein? Ja, stimmt. Oh Gott,
oh je.
Das ist ja heftig. Also es war wirklich heftig. Also hat richtig heftig bei ihr gewirkt. Also es reicht für viele Menschen, sich das einfach nur mal so aufs Dekolleté zu sprühen und ja, ein bisschen einzuatmen schon. Also man muss wirklich sich herantasten. Sonst kriegt man so ein bisschen den Flattermann, würde ich sagen.
Ja.
Aber der Rosmarin ist ja auch, wir haben jetzt den Siniol besprochen gerade, das müssen wir vielleicht sagen, den Chemotyp Siniol. Wir haben ja noch den milderen, den Verbenon, also ganz empfindliche Menschen können vielleicht mit dem milderen Rosmarin Verbenon, von dem es auch manchmal ein Hydrolat gibt. Ich glaube, bei der Sibylle Protsch in der
Schweiz. Genau, wollte ich gerade sagen, weil dabei diese Frau hat nämlich die 2 Sprühstöße vom Verbenon Rosmarin genommen und dann trotzdem einen Tatterich gekriegt. Also man muss seine Empfindlichkeit da tatsächlich rausfinden. Aber was ich so sensationell finde, die Müdigkeit ist ja ein Hilfeschrei der Leber unter anderem. Ne? Also
genau.
Juckreiz und Kopfschmerzen unbekannter Art und eben diese Dauermüdigkeit ist definitiv ein lautes Rufen. Hey, hört mich denn jemand in der Leber? Und Rosmarin gilt als wirklich 2-in-1, als beides. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Leberöl für die Leberauflagen, für die Leberkompressen. Ich nehme einfach mal an, dass es beim Hydrolat ganz, ganz ähnlich ist. Ich kenne das auch vom Rosmarin-Tee, den ich früher, als ich noch keinen Kaffee trank, habe ich viel gerne Rosmarin-Tee getrunken. Ist eigentlich viel besser, viel gesünder und viel europäischer als Kaffee und schmeckt mit Honig auch richtig lecker. Also jemand, der jetzt Rosmarin mit Lammbraten und salziger Küche assoziiert, habe ich früher auch gedacht. Ich war dann ganz erstaunt. Oh nee, also Rosmarin-Tee ist richtig fein, also aus frischem Rosmarin. Und damit schlägt man dann tatsächlich 2 Fliegen mit einer Klappe. Man geht direkt an die Müdigkeit ran, muss eben aufpassen, dass man dann nicht zu sehr aufgeputscht ist und man tut seiner Leber was Gutes.
Und apropos Leber und Hormone, wir haben auch noch unsere tollen Nebennieren. Die sollten wir vielleicht auch nochmal ansprechen. Die gehen oft so ein bisschen vergessen. Auch das ist in der Medizin tatsächlich ein Riesenthema, dass kaum jemand nach den Nebennieren guckt bei Menschen, die zum Beispiel sehr müde sind oder keinen geregelten Zyklus mehr haben. Auch das kann häufig ein Grund oder eine Problematik der Nebennieren sein, die einfach, ja, die haben ja ganz, ganz viele Aufgaben, unter anderem ganz viele Hormone, die von dort gesteuert werden, aber auch unser Cortisol beispielsweise. Und da gibt es ja die französische tolle Empfehlung von Dr. Daniel Pinuel, der die Nebennierenrinden-Einreibung von außen mit dem Handrücken macht. Können wir auch nochmal verlinken auf deinen Blogbeitrag.
Genau.
Mit Balsamtanne oder auch mit Weißtannenöl. Und ich finde die Balsamtanne ja auch so sensationell schön vom Duft her. Also das ist auch so ein Öl, das finde ich, das verdient einfach viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr Anwendung in unserem Leben. Das ist so toll. Man kann es echt super auch mal mit einem Rosmarin oder mit einer Grapefrucht oder sowas kombinieren, auch im Riechstift.
Ja, absolut. Ich habe gerade vor ein paar Tagen erst fürs Lexikon den Eintrag gemacht, weil ich dachte, ach komm, wir haben ja unsere einheimische Weißtanne, da brauche ich jetzt nicht auch noch die Balsamtanne im Öle-Lexikon, also ich werde es verlinken und habe mich dann so ein bisschen mit beschäftigt und war ganz erstaunt, wie die Balsamtanne so als Allheilmittel bei unglaublich vielen Ureinwohnern Kanadas ist. Ich glaube, man darf nicht mehr Ureinwohnern sagen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also die verschiedenen Stämme und Völker benutzen die Balsamtanne für ganz viele Heilzwecke. Die muss dort aber auch noch sowas von verbreitet sein. Ich hatte nämlich an einen Freund von unserem Sohn, hatte ich gebeten, der ist Kanadier, ist jetzt wieder zurück, hat sich da sogar ein Häuschen irgendwo in der Prärie gekauft und habe ich gesagt, du kannst du mir mal ein Foto von der Balsamtanne schicken. Und der hat mich quasi wie ein Auto angeguckt und hat gesagt, wie, ja, ich habe gesagt, ja, bei euch, ihr habt wohl hauptsächlich die Balsamtanne und habe ihm dann so ein Foto geschickt, wie das auszusehen hat. Ich wollte einfach ein Copyright-unproblematisches Foto haben und der war irgendwie völlig irritiert, so als würde mich jetzt jemand fragen, kannst du mir mal, keine Ahnung, ein schönes Foto vom Brennnesseln schicken? Ja, klar, was ist denn daran so besonders? Ne? Klar, ich persönlich weiß jetzt schon, was dran besonders ist, aber der hat eben sehr irritiert reagiert. Das heißt, die Balsamtanne ist was ganz, ganz Wertvolles. Klar, sie ist jetzt nichts europäisch Einheimisches, aber ist eben gerade für diese Nebennierenmassage, die ich in dem Blogtext beschreibe, ist die eine ganz, ganz wertvolle Hilfe.
Und dann haben wir ja auch nur unsere Mischung Active.
Ja.
Die gibt es als Raumspray oder die gibt es eben auch als Grundmischung, als Duftmischung für zum Beispiel für einen Riechstift, wenn ich dann unterwegs bin und einfach so merke, okay, jetzt kann ich mich gerade aber nicht ausruhen, weil ich in der Bahn sitze und gleich aussteigen muss oder weil ich vielleicht noch ein paar Kilometer mit dem Auto unterwegs bin und da geht auch mal kurz die Augen zu machen eher schlecht. Und ich habe letztens mein Raumspray so genommen und habe das so wie so ein Eau de Toilette so auf mein Dekolleté, also nicht auf die Haut, sondern in die Haare und auf die Klamotten gesprüht und dann sagt so mein Mann, Sabrina, das ist Raumspray. Nein, das ist Alkohol mit ätherischen Ölen, also nichts anderes wie ein Parfum oder Eau de Toilette hergestellt wird. Ja, und übrigens gibt es noch zwei Waldöle, nämlich die Waldkiefer und die Schwarzfichte, die von den Franzosen auch empfohlen wird. Also vermutlich haben die Baumöle, gerade die Nadelbaumöle, einen guten Effekt eben gerade bei diesem Müdigkeitssyndrom. Und da unterscheiden zum Beispiel die französischen Aromatherapeuten und nehmen die Waldkiefer für die Männer und das ätherische Öl der Schwarzfichte, Picea mariana, für die Frauen. Das ist auch, finde ich auch spannend, dass es da so Beobachtungen gibt und natürlich ja in den Wald gehen, wirklich auch die Zeit mal nutzen und rauszugehen und achtsam wirklich diese Luft im Wald einzuatmen, wo eben diese tollen Terpene wirklich auch in unser Blut gelangen beim Einatmen. Natürlich nicht, wenn wir durchrennen, durchjoggen und es ganz eilig haben, sondern wirklich einen langsamen, ausgiebigen Waldspaziergang machen. Das ist ja eben auch in vielen Studien in den letzten Jahren mehrfach bewiesen worden.
Ja, wer es noch nicht hat, ich verlinke dann auch mal unser Waldmagazin. Da haben wir ja einiges davon auch in Sachen Studien zusammengefasst. Das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Da haben eben vor allen Dingen manche japanische Wissenschaftler sind da ganz, ganz aktiv, schon seit langer Zeit und in neuerer Zeit sowieso. Das heißt, da ist vieles wirklich labortechnisch tatsächlich gemessen und belegt. Absolut spannendes Thema. Ja, und dann haben wir noch so eine Studie, die ich so witzig finde, mit dem bekanntesten oder ersten bekannten Energy Drink und einem Riechstift.
Ja, genau. Die Studie wurde sogar in Deutschland gemacht, in Freiburg.
Ja.
Und in Auftrag gegeben von den sympathischen Schweizer Papa und Sohn Gespann, die tollen Riechstifte, Inhalierstifte entwickelt haben. Und die versuchen quasi zu jeder Rezeptur irgendwie eine Studie auch zu bekommen. Ich glaube, es gibt sogar neuere Studien mittlerweile zu den neueren Riechstiften.
Also machen sie. Ja, sie
machen durch. Sie führen sie durch. Sie sind da ganz aktiv und sind da sehr interessiert dran, dass das Ganze auch Hand und Fuß hat und auch wissenschaftlich Bestand hat, was sie da tun. Und da ist in dieser Studie belegt worden, es ist eine Mischung aus Rosmarin, Grapefrucht, Pfefferminze, Der Riechstift heißt, glaube ich, auch Energy. Wir haben den auch wieder im Shop jetzt. Ich habe die beiden wieder auf der Messe getroffen, ein ganz sympathisches Gespann. Und in dieser Studie wird wirklich gezeigt, dass das Inhalieren, also das, und wir sprechen jetzt nicht von einem Minisekunde einmal reinschnuppern, sondern wirklich intensiv inhalieren an diesem Riechstift, genauso oder sogar noch effektiver ist als das Konsumieren dieses Energy Drinks. Also die bessere Wirkung hat, aber viel, viel weniger Nebenwirkungen, weil diese Energy Drinks, die sollten auf keinen Fall von Menschen mit wirklichem Fatigue-Syndrom konsumiert werden, weil die bringen noch so viel andere blöde Nebenwirkungen mit sich. Mal abgesehen davon, dass sie auch im Verdacht stehen, wirklich das Herz anzugreifen. Ist es eine ganz üble Sache und dann sind es Zuckerbomben ohne Ende. Also von daher lieber Düfte inhalieren und sich fitter fühlen, als das zu tun mit den Energy Drinks.
Apropos Nebenwirkungen, wir haben ja uns in letzter Zeit so ein bisschen mit dem bekanntesten Herbizid beschäftigt. Und dieses Zeug, da gibt es jetzt immer mehr Studien, aber die werden halt auch unterdrückt. Ne? Die liest man natürlich nicht in normalen Presseorganen, weil dann gibt es halt einen Anzeigenboykott und die Presse ist mehr denn je auf Unterstützung, auf Anzeigen angewiesen. Aber da weiß man jetzt inzwischen, dass dieses Zeug auch das Nervensystem, dieses ganze neurologische System angreift. Ist ja eigentlich auch logisch. Wir haben schon so oft über diese Ähnlichkeit und über parallele in Anführungsstrichen Empfindungen zwischen Pflanzen und Menschen gesprochen, dass wir teilweise dieselben Neurotransmitter in uns haben. Und die werden halt gekillt, weil man diese Beikräuter nicht auf dem Acker haben möchte. Und ich denke mal, weltweit wird wahrscheinlich Weizen der Spitzenreiter sein, der mit diesem Zeug gespritzt wird. Und in den USA ist es sowieso gang und gäbe, dass man ganz kurz vor der Ernte Weizen damit spritzt und dann wehrt sich in Anführungsstrichen der Weizen und die Körner werden größer. Das heißt, die Ergiebigkeit wird besser und damit der Gewinn wird besser. Und wichtig wäre es eben, wenn man an sowas leidet, wie so einer postviralen Geschichte oder so einer Dauerfatigue, dass man tatsächlich mal eine Zeit lang versucht, auch wirklich Bio zu essen, wenn es geht, vielleicht noch nicht mal Weizen, sondern vielleicht eine sogenannte alternative Getreide. Da gibt es mittlerweile dermaßen viel und da muss man jetzt auch nicht der Spitzenkoch sein, um da was Leckeres zu machen. Man muss einfach so ein bisschen umdenken, was natürlich dann schwierig ist, wenn das Gehirn so benebelt ist von dem Zeug, dann kreativ zu sein. Man muss sich dann einfach versuchen, irgendwie auszutricksen. Man kann ja auch mal viel kochen nach irgendeinem komplizierten Rezept und friert sich dann einzelne Töpfchen ein, sodass man immer was davon parat hat. Also jeder muss das so für seine Lebensumstände machen. Aber ich würde wirklich versuchen, mal eine Zeit lang wirklich auf möglichst viel konventionelles Essen zu verzichten und auch einfach zu gucken, ob sich das im Kopf, im Gehirnnebel und in der Müdigkeit äußert oder nicht.
Jane, vielleicht zum Abschluss doch noch ein, zwei, drei Sätze. Menschen, die eben unter dieser Müdigkeit oder dieser Dauermüdigkeit leiden, aber auch unter der Frühjahrsmüdigkeit, deren Stimmung leidet ja auch häufig. Also da können wir natürlich mit den ätherischen Ölen gut unterstützen und da erwähnen wir gerne die Schwester Esther, sowohl unsere Duftmischung, die so heißt, oder eben die ätherischen Öle, die wunderbar viele Ester enthalten, vielleicht sogar aromatische Ester enthalten oder Butyrate enthalten, die uns da unterstützen, wie die römische Kamille, wie die Bergamotte, das Petit Grain von der Bergamotte. Was haben wir noch so toll? Oder die Ether im Basilikum oder in der tollen Ponderosa-Kiefer. Und da haben wir ja auch eine Download-Datei, wo man gerade so, wenn es einem emotional nicht gut geht, anhand einer Liste sich Öle raussucht und wenn man schon welche daheim hat, guckt man einfach, welche der Öle, die ich zu Hause habe, stehen auch in der Liste und bastelt sich daraus wirklich was für einen richtig gut passt. Oder macht eben mal diese Übung, greift in die eigene Duftkiste rein und schnuppert mal ganz blind sich durch, was würde mir jetzt gut tun. Und das kann variieren, das muss nicht jeden Tag gleich sein, aber ganz, ganz viel Selbstfürsorge ist eben extrem extrem wichtig. Und auch nochmal an der Stelle zu erwähnen, gerade durch die Zeitumstellung wird es am Abend einfach später dunkel. Das macht eben vielen Menschen auch zu schaffen. Sie haben abends oft das Gefühl, ich kann ja noch nicht ins Bett gehen, es ist ja noch so früh, es ist ja erst kurz dunkel und die Dunkelheit ist oder ja, eben wenn es dunkler wird, wird ein ganz wichtiges Hormon freigesetzt, nämlich das Melatonin. Und das macht eben Menschen zu schaffen, dass das Schlafhormon zu spät kommt oder nicht ausreichend gebildet wird, weil um das Schlafhormon auch außerdem ausreichend bilden zu können, brauchen wir genügend Serotonin. Das heißt also auch hier können die ätherischen Öle wieder unterstützen, aber auch das Ernähren. Cashewnüsse enthalten nämlich ganz viel Tryptophan und Tryptophan ist wiederum die Vorstufe für Serotonin. Und ihr seht, das ist immer ein Rattenschwanz, das ist immer ein großes Ganzes und wir dürfen aus dem ganz Vollen schöpfen. Und wir freuen uns, euch immer so viele Nebeninformationen mitgeben zu können aus unserem, ja oft auch sehr, wir sind ja auch Laien, aber wir eignen uns das an, wir hören uns das an, weil es uns eben gefällt und weil wir dann denken, das ist interessant, das wäre sicher für viele andere Menschen auch interessant und wir freuen uns, dass ihr dann aus dem Vollen schöpfen könnt und euch vielleicht da ein Korn rauspickt und da ein Korn rauspickt. Und apropos Korn und Glyphosat, es gab eine ganz tolle Dokumentation über Zöliakie, das ist eine Autoimmunerkrankung, die meine Enkeltochter hat und deswegen war es für mich spannend, aber es ging hauptsächlich auch um Weizen und Glyphosat. Schaut euch das mal in der Mediathek an, in Alpha, das ist glaube ich ein Spartensender der ARD, das ist ein ganz spannendes, fast wie ein Krimi und ich glaube, wenn man es geschaut hat, wird man nochmal mit ganz anderen Dingen auf konventionelle Getreideprodukte schauen, weil es gibt fast keine Menschen mehr, bei denen man Glyphosat nicht irgendwo im Körper nachweisen kann. Es ist wirklich ein ganz, ganz schreckliches Gift, vor dem man eindringlich warnen muss. Der eine Mediziner oder Professor hat ganz klar gesagt, bei der Frage, was kann ich denn tun, dass ich eben damit nicht verseucht werde? Und der sagt ganz klar, in gar keinem Fall konventionelles Getreide mehr essen. Ganz klar.
Ungeheuerlich. Mhm. Ja. Und noch ein letzter Tipp aus der ganz unkonventionellen Ecke ist Heritium, der Pilz, der aussieht wie so ein Strubbelkopf. Und der hat wirklich einen Bezug zum Kopf gegen den Gehirnnebel. Das heißt, den kann man, also zumindest hier, kann ich den so quasi im Bioladen kaufen und in mein Pilzgericht machen. Der ist jetzt nicht so belegt, dass ich ihn dann einfach mit normalen Pilzen, Champignons, Bio-Champignons oder so mische. Oder den kann man als Pulver, als Kapseln kaufen. Wir verlinken den mal. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, aus einer ganz ungewöhnlichen Ecke mal eben mit einem Heilpilz zu arbeiten. Aber ich denke, jetzt reicht's. Jetzt haben wir so viele Tipps gegeben und dann kann man immer noch in unseren beiden Blogartikeln nachlesen. Viele Rezepturen, viele Ideen, verlinkte Öle und so weiter. Ja, also ich glaube, da kann man gar nicht mehr müde sein. Und damit verabschiede ich mich. Schönes Wochenende, die Eliane.
Ja, und ich möchte mich trotzdem nochmal mit ein bisschen Werbung verabschieden. Also ihr dürft gerne weiter uns unterstützen in jeglicher Form. Besucht unsere Seiten, liked unsere Artikel. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dürft ihr gerne auch, und das ist möglich hier bei Spotify, einen Stern hinterlassen, eine Bewertung. Ihr dürft den teilen. Ihr dürft ihn, wenn ihr ihn regelmäßig hören wollt, natürlich abonnieren. Ansonsten, wenn euch irgendwas fehlt an Produkten, gerne auch in unserem Shop bestellen. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit und vielleicht, wir müssen mal ganz kurz noch was sagen, wir haben eben eine Mail gekriegt. Unser Buch ist jetzt seit, wie lange? 3 Wochen? Nein, maximal. 2 Wochen. Ja. 2 Wochen ungefähr auf dem Markt und über 1000 Mal verkauft. Dafür auch herzlichen Danke. Dank für euer Interesse und fürs Unterstützen. Und ja, bis dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, bis dahin, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, die Sabrina.